Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Alexander Hauer begrüßt Sie sehr herzlich. Und in diesem Jahr vertiefen wir die Kulturpartnerschaft zur Schallerburg. Wir bei den Sommerspielen Melk spielen ja die Bartscher Spiel der Macht. Und auf der Schallerburg hier findet die Ausstellung Renaissance einst, jetzt und hier statt. Und eben anlässlich der Eröffnung dieser Ausstellung traf ich Tobias Roth, der mit seinem Buch Die Welt der Renaissance ein neues Standardwerk vorgelegt hat. Und dieses Gespräch war so inspirierend, dass wir uns im Nachhinein seitens der Redaktion entschieden haben, gleich zwei Podcast-Folgen daraus zu machen. Also folgen Sie mir auf die Schallerburg zum Gespräch mit Tobias Roth zu unserem ersten Teil, die Renaissance und das Heute. Hallo, Tobias Roth.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Tobias, wir haben hier es uns zur Angewohnheit gemacht, dass man sich selber irgendwie vorstellt. Die Renaissance ist eines deiner Kompetenzgebiete. Wie wurdest du zu einem kompetenten Renaissance-Experten?
Ja, das hat sich natürlich entwickelt. Ich bin von Hause aus eigentlich Lyriker und Autor und habe aber immer schon auch sehr gern alte Texte gelesen, antike Texte vor allem gelesen. Und bin dann mit dem klassischen, glaube ich, für die Renaissance klassischen Umweg über die bildenden Künste zur Literatur der Renaissance gekommen und war völlig aus dem Häuschen, was das, wie viel Antike da ist, wie viel anderes da ist und wie sich das von der Literatur unterscheidet, die ich aus der Schule und aus der Universität kannte, also die Klassik und die Romantik und die Moderne und so. Und das war ganz anders. Und dann habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach, diese Texte auf Deutsch in die Finger zu kriegen, noch dazu in neueren Ausgaben. Dann hat man da viel rumgesucht und dann, auch mit der Lust am Schreiben, habe ich angefangen, das zu übersetzen und quasi nachzubasteln, quasi was da passiert. Aus dem Impuls heraus, ich muss das unbedingt meinen Leuten zeigen, das ist ja Wahnsinn. Das muss doch auch quasi die zeitgenössischen Literaten wahnsinnig interessieren. Und dieses Muster quasi, das wurde dann immer schlimmer. Und die Texte wurden immer mehr und die Sammlung quasi schwoll an. Und mit ihr eben auch das Bedürfnis zu erklären, ja, von wann ist es, von wem ist es, was sind das eigentlich für Leute, was können die von Gedichten leben oder haben die noch einen anderen Beruf, in was für politischen Zusammenhängen stehen die, wie entwickelt sich das? Und genau, und dann wird es ja mit jedem Detail immer noch interessanter, ja, und noch interessanter.
Vor allem, ich habe in deinem Buch Die Welt der Renaissance, auf das wir nachher auch gleich noch zu sprechen kommen werden, Texte gelesen, wo ich jetzt nicht weiß, ob du sie selber übersetzt hast, aber die könnte man ja heute überhaupt nicht mehr veröffentlichen. Die sind ja dermaßen pornografisch, die sind dermaßen heftig und derb, dass ja, jedes Pornografieportal fast ein Pensionat ist dagegen.
Ja, es ist schon, das ist ja das Faszinierende. Also es herrscht in einem bestimmten Zeitfenster, muss man wirklich sagen, eine stupende Redefreiheit. Und diese, gerade also bei diesem Thema quasi der grob unanständigen Sachen, wird ja, wenn es um die Borgia geht, auch unbedingt noch wiederkehren, dieses Thema quasi des triefenden Fleisches, die eben nicht nur irgendwie geduldet oder nicht verboten werden oder so, sondern deren Dichter dann daraufhin wirklich in hohe Staatsämter aufsteigen und quasi italienweit geschätzt werden für ihre meisterhafte Beherrschung der Sprache.
Das ist natürlich ein gutes Argument, weil wenn man auf die Bunga Bunga Party schaut, ist ja in unserem südlichen Nachbarland auch einer, der durchaus deftig war, auch in die höchsten Staatsämter aufgestiegen.
Ja klar, gut, ich meine, wie deftig jetzt quasi die Fürsten waren, die sowas in Auftrag geben oder die sowas dann fördern, das weiß man natürlich wiederum nicht. Das verbietet natürlich auch das Dekorum, quasi da quasi genaue Quellen anzulegen über diese Dinge. Aber es gibt natürlich eine Gerüchteküche auch schon in der Renaissance und die findet auch ins Schriftmedium früher oder später. Aber eben, es ist extrem wild und ich glaube, was da ja auch mitspielt, wenn man sagt, die pornografische Literatur gehört natürlich in der Renaissance noch ins Register der komischen Literatur. Also quasi alles, was extrem kreatürlich ist, ist tendenziell lustig.
Das steckt ja auch das Wort.
Rustikal.
Aber ich will mich ja jetzt gar nicht.
Wir kaprizieren uns gar nicht.
Wir wollen uns gar nicht auf dieses Thema komplett kaprizieren, sondern vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht trotzdem einen kleinen Grundkurs Renaissance machen. Vielleicht in 5 Sätzen, du hast ja hier auch die Schallaburg-Ausstellung auch mit begleitet, über die modernen Wörter, die herausgepickt hat, werden wir dann noch kurz reden. Aber was verstehst du unter Renaissance?
Also die, es ist natürlich in der Kürze schwierig. Ich glaube, was man vorausschicken muss, ist quasi das geografische Kraftzentrum, das Labor dieser ganzen Angelegenheit ist Mittelitalien, also der Kirchenstaat, die Toskana bis hoch quasi nach Norditalien. Und da wachsen quasi 1-2 Generationen von Gelehrten hintereinander heran zur Mitte des 14. Jahrhunderts, die ein wahnsinniges Ungenügen an ihrer Gegenwart verspüren und einen regelrechten Hass entwickeln auf quasi die Kultur, in der sie leben, die Sprache, die gesprochen wird, die Dunkelheit. Und das ist quasi der Punkt, die erfinden dann sozusagen das dunkle Mittelalter. Die nennen das schon dunkel und die nennen das auch Mittelalter, weil sie sagen, jetzt beginnt etwas Neues. Und so rum, finde ich, kann man es immer aufziehen. Also die Renaissance beginnt in dem Moment, wo vom Mittelalter die Rede ist. Und wo das Mittelalter erfunden wird als die Zeit, die zwischen der schönen, der großen, der goldenen Antike und diesem schlammigen, dunklen sonst was seither war, passiert. Und das sind vor allem Francesco Petrarca und sein Spätzle Giovanni Boccaccio, die das dann quasi auch systematisieren, die das ausbreiten, die Nachschlagewerke zur antiken Mythologie zum Beispiel, zur antiken Literatur schreiben, zur antiken Geschichte. Und dann wächst es quasi langsam und organisch quasi über freundschaftliche Zusammenkünfte, über Akademien, über die Proto-Universitäten, die es teilweise schon gibt und so weiter heran. Und es geht darum, die antiken Texte in erster Linie, das ist das Erste, was sie haben, die antiken Texte wiederzubeleben, und zwar insofern, dass man sie erstens überhaupt wieder liest, dass man sie zweitens nachahmt in dem, was man neue Literatur schreibt, also dass man sich stilistisch orientiert, dass man sich aber auch inhaltlich und in der Gedankenführung und in den grundlegenden Werten quasi daran orientiert. Und das ist auch ganz wichtig und ganz typisch, im dritten Schritt in einen Wettstreit tritt mit der Antike und sich misst an der Antike. Und quasi dieser ganze, der agonale Charakter, also dieses wettstreitende Hin und Wider, was ja selber in der Antike auch schon war, ne? die Dichterkrönungen, die Theaterwettbewerbe und so weiter, das wird quasi in die Zeit zurückgelegt. Und dann geht es nicht nur darum, quasi die Elegien des Properz zu kennen, auswendig zu kennen, und das ist ja noch handschriftliche Welt, die schreiben sich das alles selber ab, die sind sehr intim mit diesen Texten, und es dann nachzuahmen und quasi eine neue Version davon zu schreiben, sondern sogar eine noch bessere hervorzubringen. Und damit ist natürlich ein Programm entworfen, da ist man erst mal 150 Jahre damit beschäftigt, bis man damit fertig geworden ist.
Und du sagst, so Mittelitalien ist die Keimzelle und offenbar auch die Literatur die Keimzelle,
genau.
Weil von der Literatur greift es über die ganzen anderen Künste offenbar und über das ganze Denken und greift dann letztlich auch regional, erobert Europa. Du hast heute einen Satz gesagt, es ist quasi fast, den Vergleich finde ich problematisch, weil die Renaissance keine Pest ist, aber es breitet sich quasi aus wie eine Pest.
Genau, es sind ja, und so breitet sich ja, das muss man dazu sagen, das ist im 14. Jahrhundert, 1348 schlägt es in Italien auf, das ist der große schwarze Tod, also dieser Sensenmann, den wir alle kennen, und der breitet sich natürlich entlang von Handelsrouten aus. Und neue Ideen breiten sich natürlich auch entlang von Handelsrouten aus, also wo man sich bewegt. Und genau, wie du meintest, quasi es geht los mit den Texten, weil das die antike Zündladung ist, die man noch hat. Die Dichter der Renaissance, die schreiben dann wieder Latein, die schreiben nicht immer noch Latein, sondern die schreiben wieder neues Latein und haben natürlich dadurch eine Chance zur Nachahmung, zum Kontakt den ein Maler, dem null antike Malerei überliefert ist, natürlich nie haben kann.
Ich muss gleich bei so ein paar Konkretheiten einhängen, weil über die Renaissance könnten wir wahrscheinlich 7 Stunden reden. Ja. Und dein Buch hat, glaube ich, 698 Seiten, das faszinierend ist. Aber wenn du jetzt sagst, sie schreiben wieder Latein, ganz kurz Exkurs zu heute, das Bildungsideal, über das wir dann ja auch noch gleich sprechen werden, ein paar Minuten, bevor wir dann wirklich auf die Borgias und auf Rom kommen werden. Aber hängt unser Bildungsideal auch mit Latein, mit Griechisch, noch direkt in diesem Gedanken?
Ja, ich würde nicht sagen direkt, es entwickelt sich daraus. Aber es ist schon eine direkte Linie der Verwandtschaft, die da geprägt wird. Denn in der Renaissance kommen überhaupt, muss man sagen, Schulen, die nicht zwangsläufig im Kloster stattfinden, die entstehen neu. Und die Frage, wie bringt man den Kindern was bei, was müssen die unbedingt lernen, dieses Programm, da entwickelt sich so eine Art europäische Bildungs-DNA, die schon sehr stabil ist. Und auch diese Fragen der Nachahmung. Also sollen wir jetzt alle so schreiben wie Cicero oder sollen wir alle so schreiben wie wir schreiben? Sollen wir einen Individualstil ausprägen? Und das geht in der Renaissance selber als Beispiel quasi sehr hart hin und her. Das ist eine richtig lange und mit harten Bandagen geführte Debatte. Und worauf man sich dann einigt, ist, dass man sagt, wir machen das nacheinander. Wir lernen jetzt erstmal zu schreiben wie Cicero und dann entwickeln wir unseren Individualstil. Und diese Diskussion, die mündet dann in dem, was wir heute Gymnasiallehrplan nennen im Endeffekt. Es geht halt von Grundlagen, die stark imitatorisch sind, wo es um Auswendiglernen geht, wo es um direktes Nachahmen geht, hin zu freieren Betätigungen des Geistes. Aber da haben dann auch natürlich die Jesuiten ein ganzes Wörtchen mitzureden im 17. und 18. Jahrhundert und so. Da passiert noch viel dazwischen. Aber ich glaube, was wir von der Renaissance halt behalten haben, aber was man natürlich immer ausbauen kann, ist, dass Bildung überhaupt etwas Schätzenswertes ist. Und dass das überhaupt quasi zur Ausbildung jedes Menschen als Mensch nötig ist, dass man was weiß über die Vergangenheit, dass man was versteht von Geschichte, dass man quasi dadurch mit diesem Wissen in der Bürgerschaft ein politisches Wesen ist und da mitreden darf. Und so, das ist ja im Mittelalter auch nicht normal. So.
Das ist nicht normal und ich finde das sehr spannend. Wir haben einen Regisseur bei den Borgias aus Griechenland, Sarantos Theoulakos. Und Sarantos hat mir erzählt, also was ich wirklich nicht wusste, dass zum Beispiel in Griechenland die allgemeine Schulpflicht erst 1974, glaube ich, eingeführt wurde.
Ja, das dauert ewig.
Und dass Griechenland eigentlich fast auch ein Trauma hatte oder hat, oder dass man sich zwar auf diese Kultur bezieht, sie aber nie Teil der Renaissance waren, weil sie damals im Osmanischen Reich waren. Ja. Und das finde ich alleine schon so ich werde nachher noch ein Zitat von ihm bringen, wenn wir dann wieder über die Borgias, also wenn wir dann über die Borgias reden werden. Aber ich finde das so spannend, weil was wir für Fantasien auch zur Renaissance haben. Und letztlich einer der Bezugspunkte, nämlich Griechenland, dass die Antike schlechthin auch diese Geisteshaltung eigentlich nicht teilhaben konnte, sich selber damals wieder zu entdecken.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, das ist, also weil du meintest, das ist auch wichtig zu erwähnen, quasi die Osmanen marschieren auf quasi, und 1453 fällt Konstantinopel, 20 Jahre später dann mit Trapezunt quasi der letzte tatsächlich antike Nachfolgestaat des Römischen Reiches. Also in der Renaissance hört die politische Kontinuität der Antike überhaupt erst auf. Und die Renaissance, die in Italien ihren Ausgang nimmt und dann nach Norden diffundiert, die ist ohne die griechischen Flüchtlinge, die vor den Osmanen fliehen und natürlich ihre Bücher im Gepäck haben, völlig undenkbar. Also das ist auch quasi in dem Sinne eine Frucht, die der Norden dem Süden quasi verdankt. Und man muss sagen, dass quasi ohne diesen gezwungenen quasi Kulturtransfer, denn das Byzantinische Reich hätte ja freiwillig also sich nie mit diesen Barbaren im Westen auseinandergesetzt. Das war ja der quasi hohe und wirklich goldschimmernde Nachfolgestaat der Antike, die diesen Bruch nie erlebt haben oder zumindest so getan haben. Genau, das ist, finde ich, also auch zur Mobilität der Ideen immer wichtig zu erwähnen. Ohne Flüchtlingsströme passiert auch nichts.
Also das ist natürlich sehr spannend, vor allem was die im Gepäck haben. Ja? Und natürlich auch zu wissen, dass es trotzdem das griechische Wissen ohne den Osmanen auch in Spanien nie nach Europa gekommen
wäre. Genau, also ohne Arabien auch kein Aristoteles.
Und genau, so, also alleine das ist schon ein eigener Kosmos, über den man stundenlang reden könnte. Vielleicht noch, weil das für unser Stück und auch für den Stefan Lack, den du ja auch, glaube ich, kennengelernt hast, so entscheidend war. Ihr habt im Vorfeld der Schallenburg-Ausstellung so einige Tonwörter festgesetzt, die Ankerpunkte in die Gegenwart bringen. Eines davon war zum Beispiel der Mensch im Mittelpunkt. Okay. Aber vielleicht kannst du so diese paar Schlagwörter sagen, die da entscheidend wurden.
Ja, also genau. Es ist
quasi diese Parallelität.
Genau, aber dass man sagt, der Mensch gerät in den Mittelpunkt und er gerät in den Mittelpunkt, an dem vorher quasi das Göttliche relativ exklusiv stand. Also quasi der, ganz, ganz grob, ganz holzschnittmäßig gesagt, quasi der Blick, quasi der richtet sich durchaus vom Himmel auf die Erde. Und die Renaissance ist immer noch sehr spirituell, immer noch sehr, sehr religiös, aber man denkt mehr über das Diesseits nach.
Muss ich kurz reingrätschen, ich weiß nicht, ob du in der Melker Stiftskirche warst, die ja nicht Renaissance ist, sondern einfach Hochbarock, aber meine These ist, man kann diese Kirche nur bauen, wenn man nicht an den Himmel glaubt. Weil ansonsten holt man sich diesen Himmel nicht auf die Erde runter.
Man sagt zwar zur
Verehrung Gottes, aber das Jenseitsdenken ist, glaube ich, vorbei. Ja?
Mir drängt sich das auch manchmal auf, weil sie das da. Also gerade in der Architektur, und wenn es dann so sehr, sehr, sehr prunkig und sehr groß wird, auch Neu-St. Peter, ne, die Papstkirche in Rom, das ist ja auch ein Fanal quasi weltlicher Größe und eben nicht quasi meditativer Versenkung. Ja, aber jedenfalls, dass man sagt, der Mensch auch in seiner Begrenztheit, in seiner Fähigkeit und in seiner Perfektibilität, also quasi eine Frage, wie weit können wir den vervollkommnen, den Menschen? Da herrscht großer Optimismus, muss man sagen, in der Renaissance. Und auch insgesamt, also die Philosophen fangen an, sich nicht nur für Metaphysik und quasi Transzendentes zu interessieren, sondern eben auch verstärkt für Ethik und für quasi kommunale, gemeinschaftliche Belange. Wie wollen wir denn jetzt hier, jetzt in Gesellschaft miteinander leben? Und trauen da eben dem einzelnen Menschen sehr viel mehr zu als die Jahrhunderte zuvor. Also quasi die Autorität eines jetzigen lebenden Menschen vergrößert sich extrem, wo quasi im Mittelalter, teilweise auch in der Antike selbst, natürlich die Autoritäten primär aus der guten alten Zeit stammen. Und da das verschiebt sich. Gleichzeitig verschiebt sich auch der Blick in diese irdische Welt und quasi das, was wir heute Naturwissenschaften nennen, was damals noch weiße Magie heißt, wird immer interessanter, es wird ausprobiert. Und quasi sowas so grundlegende Dinge wie Empirie, dass man sagt, man guckt, was passiert denn tatsächlich und schreibt das dann auf, das ist neu. Das wird vorher nicht gemacht. Quasi dieses, dass man sagt, wie man sagt in der Politik, was passiert denn wirklich in der Politik oder wenn man die Geschichte schreibt. Zum Beispiel Niccolo Machiavelli, dem wird es bis heute übel genommen, dass er einfach geguckt hat, was machen die Fürsten denn und das analytisch aufbereitet hat und nicht sich überlegt hat, was sollen die Fürsten denn machen, um das dann aufzubereiten.
Das ist dann wieder wahrscheinlich unser Blick. Ne? Man sagt Machiavellismus, wie wenn er ein Lehrbuch für Fürsten geschrieben hätte, dabei war er Beobachter.
Genau.
Wobei ich ja da sowieso auch so ein paar Beobachtungen auch später dann noch spannend finde, aber bleiben wir kurz nochmal beim Mensch im Mittelpunkt.
Und diese Erschließung der Welt.
Genau, und die Wissenschaft, das ist klar. Und die Erschließung der Welt, aber auch ganz kurz nur so eine Analogie auch zu heute, die mir aufgefallen ist, es gibt zum ersten Mal wirklich das Porträt, also nämlich auch wirklich das Abbild des Menschen.
Ja, das Konkrete, das nicht konkrete, idealisierte genau, Porträt, mit der schiefen Nase und den Riesenohren und quasi, also alles.
Und ich finde es ja so lustig, dass wie vergleichst du das mit dem heutigen Selfie-Wahn?
Ja, der Selfie-Wahn.
Man wirft sich auch nur mehr in Pose und dergleichen. Ja. Und ich bin vollkommen überrascht, mit welchem Handschlag man die Haare sich selber richtet und dergleichen.
Das fängt in der Renaissance auch an, quasi diese Selbstdarstellerei, quasi also Self-Fashioning, dass man sagt, wer will, zu wem will ich mich denn machen? Und, oder auch, dass Künstler zum Beispiel ihre Porträts nicht nur malen, sondern auch signieren und sagen, das ist von mir. Daraus kommt der Wert dieses Kunstwerkes. Gut, was jetzt beim Selfie ist, ich weiß es nicht, ob es da in dem Sinne um in Selbstdarstellerei, in so einem fröhlichen Renaissance-Sinn geht, ob da nicht doch viel mehr auch Vergänglichkeit und Furcht davor quasi eine Rolle spielt und quasi so ein Festhalten wollen. Aber ich glaube, der Spiegel insgesamt ist ja auch was in der, die können das noch nicht ganz, also der Spiegel ist schon relativ vergleichsweise jung, aber es geht so langsam los, dass man halt Metall so glatt kriegt oder Glas so breit, dass es sowas wie Spiegel gibt, aber noch nicht so sehr. Also da hat die Malerei wahrscheinlich noch mehr diese Funktion, dass man sagt, klar, ob ich jetzt das Selfie mache und nie mehr angucke oder ob ich mich halt im Spiegel anschaue und dann gehe ich weg und das Spiegelbild verflüchtigt sich, ist ja auch relativ wurscht eigentlich.
Auf jeden Fall immer wieder, also bei mir tauchen auch so viele, viele Assoziationen noch auf, vielleicht noch ein paar Minuten vor dem Portrait. Ich muss immer so diese Karotte vorher hinhalten, weil es so viel zu erzählen gibt. Aber ein bisschen später, als unsere Zeit dann sein wird, fasziniert mich so, dass sich ja diese Gesellschaft komplett ändert. Wenn du vorhin auch von der Religion gesprochen hast, wir gehen. Haben noch das Weltbild, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Und plötzlich gibt es das heliozentrische Weltbild. Plötzlich ist die Sonne im Mittelpunkt. Eine Idee, die die alten Griechen schon hatten, also was man gar nicht groß entdeckt hat, sondern man hat offenbar wieder
Das
zu lesen.
renaissiert ja auch,
Genau, es kommt ja gar nicht neu auf die Welt, sondern man konnte einfach nur offenbar lesen und eins weiter zusammenzählen. Aber was macht das mit einer Gesellschaft, auch mit einer, wo auch, wie du vorhin gesagt hast, diese kirchliche Macht einfach eindeutig widerlegt wird? Was macht das mit einer Bevölkerung, wo man erfährt, alles, was uns bis jetzt erzählt wurde, ist einfach falsch?
Ja, ich glaube, bis das tatsächlich in die Bevölkerung in ihrer Gänze quasi durchsickert, das geht ja so langsam. Also da,
Ja, aber was macht das auch mit einer kleinen Schicht, die da
aber
drauf kommt?
nee,
Ja,
nee,
also
das ist bestimmt zutiefst irritierend. Also das ist dann so ein bisschen nach der Zeit, wo ich mich gut auskenne, aber wo ich zum Beispiel weiß, was wir auch schon hatten, die große Pest. Diese Beulenpest, die geht ja sehr schnell. Also da ist man von 2 Tagen ist man tot. Und das hat man ja auch gesehen. Das ist völlig unterschiedslos. Also die Braven wie die Bösen und die Hohen wie die Niederen, also eben die Sense. Und das hat die Leute quasi profund natürlich verunsichert, weil das ja auch im Sinne von, wem lächelt Gott denn? Ja, keine Ahnung. Und quasi diese Form von Nichtwissen, das da auch entsteht, dass man eben nicht weiß, was der Plan ist hinter diesem Massensterben und nicht versteht, was das soll, fordert neues Wissen heraus. Quasi. Und dann hat man entweder quasi eben das Dekameron von Boccaccio, wo quasi eine vollendete Weltskepsis eigentlich vorgelebt wird und quasi ein situationales, chaotisches, buntes Durcheinander, in dem sich der kluge Mensch quasi wuselnd bewähren kann. Und auf der anderen Seite kann man auch beobachten, dass die Bevölkerung noch konservativer wird. Und quasi noch mehr quasi baut auf quasi eben die hergebrachten Autoritäten und jetzt mal ein bisschen weniger quasi Innovation erst einmal. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich das bei der Pest, dass ja anders als bei einem großen Krieg, ja die Häuser stehen bleiben und die Truhen voller Gold stehen bleiben und die Pferde stehen bleiben und der Reichtum ja stehen bleibt. Es gibt halt nur keine Leute mehr, die ihn benutzen können.
Das sind natürlich auch sehr trotzdem auch erschreckende Parallelen, ne? Wenn man plötzlich auf der einen Seite ein unglaublicher Wissensvorsprung, eine unglaubliche Wissenschaft, durch den Buchdruck eine Verbreitung dieses Wissens, aber plötzlich auch das Verbreiten der Fake News, weil plötzlich Pamphlete möglich sind,
Ja,
etc.
absolut.
Und diese große Verunsicherung und plötzlich das nach vorne Schreiten, das einen unglaublichen Konservativismus quasi parallel auslöst bei Menschen, die Angst haben, wenn du das jetzt von der Pest sagst.
Genau.
Also insofern sind wir gerade, bevor wir jetzt dann wirklich auf die Porches kommen, sind wir gerade in einer Art Renaissance? Oder ist das zu plakativ, zu
Na, ich
plump,
glaube,
zu?
da muss man quasi der italienischen, quasi dieser Urrenaissance in dem Sinn den Lorbeer geben, denn was da quasi wiedergeboren wird, was da renaissiert, war ja tatsächlich weg. Und also war wirklich tot, also muss wieder geboren werden. Und da sind wir ja auch in unserem Wissen, in unserer Forschung, in unserer historischen Kenntnis einfach so, dass ich sage, wir wissen ja gar nicht, was das dann wäre, was jetzt so tot ist, dass wir es nicht mal sehen, was dann quasi wieder neu aufkommt. Also wenn man jetzt sagt, wir möchten jetzt eine quasi Renaissance, wo ich sage, da war die Renaissance nie weg genug. Weil eben, dieser Gymnasiallehrplan mit Latein und quasi die Gebäude, die stehen geblieben sind und so weiter, das ist ja alles noch da, die Museen, die vollhängen mit
diesen Bildern. Ja, und wir haben uns im Klassizismus noch immer an den, gibt es noch immer die Säulenhallen und dergleichen.
Also genau.
Das, also, quasi, also das Parlament in Wien nimmt Vorbild an den griechischen und an den römischen Bauten
und dieser, etc. Dieser genuin europäische und seltsame, quasi geknickte Blick in die Vergangenheit, in diese Antike, also quasi diesen komischen Raum, der einerseits ganz verfemt ist und ganz falsch ist und in der Hölle schmort und andererseits so vorbildhaft und so quasi immer eben das große Licht, dem wir hinterher faltern, das ist so eine eigentümliche Mischung, die ja seither kulturell produktiv ist bei uns.
Ja. Wir könnten alleine darüber noch.
Aber um zum Beispiel zu sagen, jetzt zum Beispiel in Rom, wenn man jetzt so wie gesagt in der Stadt Rom, quasi zum Beginn der Renaissance, die haben ja keine Ahnung, was diese Gesteinsbrocken, die da rumliegen, was das ist. Und man muss sich vorstellen, auch die Stadt Rom, in der dann die Päpste der Renaissance regieren werden, das war mal eine Millionenstadt. Da geht eine Mauer aus dem 4. Jahrhundert außen rum und da wohnen noch 30.000 Leute, wenn es hochkommt, also in den besten Phasen quasi des Mittelalters und der Renaissance. Diese Stadt ist leer. Das ist zu zwei Dritteln unbewohnt mit einem riesen Mauerring. Also ins Kolosseum passen mehr Leute, als in der Renaissance da Leute leben insgesamt. Und so weit weg ist diese Antike. Und quasi
aber sie stand ständig da. Sie lag rum?
Ja, oder? Und sie wurde halt weiter verbaut. Und quasi also die ganzen Theater, da wurden die Bögen zugemauert. Das waren Festungen für die mächtigen Clans. Und Marmor, also was man für Statuenteile, Bauschmuck und so weiter, wurde zu Kalk gebrannt. In einer Tour, also die wurden richtig geerntet und auch per Schiff weiterverkauft, um dann Putz und Zement quasi draus zu machen. Also die Renaissance ist tatsächlich aus der Antike gebaut und das ist schon eine komische Vorstellung. Man sagt, die Fresken in der Sixtinischen Kapelle, die sind höchstwahrscheinlich auf Kalkputz gemalt, der aus antiken Statuen gebrannt worden ist. Irre.
Das ist wirklich irre.
Also und das ist wirklich, das ist eine Blackbox, also die müssen sich das von ganz vorne Inschrift für Inschrift hinter Brombeergestrüpp wieder zusammenlesen, was jetzt was ist und müssen auch mit ganz vielen Legenden, die es aus dem Mittelalter gibt, dass jetzt irgendwie auf dem Kapitol seien gläserne Glocken gewesen, die dann Unruhe in den Provinzen angezeigt haben und halb Rom wäre mit Glas überkuppelt gewesen, also ganz verrückte Sachen und irgendwie dass Noah, dass dann mit der Arche Noah, dass der das gebaut hat und so. Also da waren ganz wüste Vermutungen so im Schwang und die Humanisten müssen dann erstmal zu sagen, anfangen damit zu sagen, okay, nee, wir wissen jetzt gar nichts. Das ist alles, ich glaube das nicht mehr. Ich will wissen, unter welchem Konsul dieses Ding gebaut worden ist und was das ist, das interessiert mich nicht mehr, was es da für magische Erzählungen außenrum gibt. Und die sind aber ganz mächtig, also quasi dieses, zum Beispiel, was ja glaube ich ein wichtiger Ort ist, das Kapitol, nachdem ja quasi andere Regierungssitze dieser Welt auch benannt worden sind, also dieser zentrale Hügel, wo quasi irdische und himmlische Macht im alten Rom am größten waren und der immer quasi beim Forum Romanum direkt mitten in der Stadt thronte, ist in der Renaissance am Rand der Stadt und dahinter ist nichts mehr. Das ist die sogenannte unbewohnte Zone, der Disabitato. Und das Kapitol ist an den Rand gerückt und die ganze Stadt kehrt ihm den Rücken zu, weil die ganze Stadt sich umorientiert hat auf den Vatikan. Und Rom hat sich quasi komplett einmal im Kreis gedreht. Die Stadt hat sich von den Hügeln ans Ufer verlagert, weil die Wasserleitungen sind kaputt. Also mit dem römischen Imperium endet ja auch die Herrschaft über die Natur, die Römer schon erreicht hatten. Und wenn die Leitung kaputt ist, kannst du nicht mehr auf dem Hügel leben. Dann musst du halt runter an den Fluss und dann quasi siedelt die ganze Stadt so mitten hinein in die Malaria. Und das ist also ganz, ganz furchtbar. Und quasi rund ums Pantheon Einfamilienhäuser mit Streuobstwiese und so.
Also alles nicht mehr vorstellbar.
Deswegen schwelge ich da jetzt so drin, weil es wirklich eine irre Vorstellung ist. Und Hütten, die sich halt anlehnen an antike Bögen, die ein Ausmaß haben, das seit Jahrhunderten kein Handwerker mehr hinbekommt. Also die wissen nicht, wie zum Geier man das baut. wie man das macht.
Von wann ist aber eigentlich das Pantheon?
Das Pantheon ist, ist augusteisch.
Aber ist, das fasziniert mich auch immer, dass man nicht weiß, die größte Kuppel der Welt irgendwie mit einem Loch oben, also keinem Endstein, einfach dorthin knallen, ohne dass man weiß, wie und das 2000 Jahre steht.
Das ist wirklich Wahnsinn. Nee, und da gibt es ja auch Überschwemmungen und Erdbeben und so. Das ist ja jetzt auch nicht die gemütlichste Ecke der Welt. Also das ist ja nicht am Starnberger See, wo einfach gar nichts passiert, sondern da ist ja richtig auch Naturgewalten.
Aber dann, bevor wir jetzt wirklich direkt dann zu den Borchers kommen, was ein neues Forschungsgebiet von dir ist, mach vielleicht noch so eine kurze Abrundung. Was ist das Spannende an der Renaissance für dich?
Also das Spannende an der Renaissance für mich ist für mich persönlich in erster Linie immer die Literatur und die Schönheit, mit der die quasi in die Welt gucken, wie die Gedanken führen, wie die mit Worten und Klängen spielen. Das ist einfach richtig tolle Literatur. Und auf der anderen Seite hat quasi diese ganze Zeit eben sowas Laborhaftes. Also die probieren mit wahnsinniger Zuversicht und ganz viel Mut Sachen aus. Also auch politische Strukturen und quasi es ist ein ständiges Hickhack. Und es herrscht so eine große quasi Kulturdiversität, weil die ganze italienische Halbinsel ja zerfetzt ist in kleine Herrschaften, die alle so rumgockeln und miteinander ständig Krieg führen, aber keine ist so stark, dass sie jetzt alle wegfegen könnte. Es gibt immer wieder natürlich Hochphasen, wo manche wirklich dominieren, aber dadurch ist es ein wahnsinnig bunter Fleckenteppich, wo sich ganz viel reibt und ganz viel Mobilität ist und dadurch auch ganz viel Neues entsteht. Und diese Wissbegier und quasi dieses Lob der Bildung, wenn jemand sich was angelesen hat, dann ist das wichtiger als die Frage, wo der herkommt oder wer sein Vater war. Und quasi dieser so eine Art innerer Adel entsteht und löst, weil die großen, starken europäischen Dynastien, die sind ja noch gar nicht so richtig am Start. Also die entstehen ja genau in dieser Zeit auch. Aber dass eben dass man sich quasi hochlesen und hochschreiben kann in dieser Gesellschaft plötzlich, finde ich faszinierend. Und das gleichzeitig, was ich heute immer so vermisse, dass eben auch wenn, gerade an der Spitze der Gesellschaft, wenn da Unbildung quasi erkannt wird, dann wird die geschmäht. Da kann man das nicht einfach stehen lassen, dass der Fürst ein Depp ist, sondern das ist kritikwürdig, wenn da jemand ungelehrt ist und glaubt, er müsse jetzt quasi die Bevölkerung anführen. Das finde ich, das macht eine optimistisch anti-autoritäre Bildungsstimmung, die mir sehr gefällt.
Sicher auch noch beim Nepotismus auf das Vermögen, also nicht auf das Geld zu sprechen, sondern auch was Führungspersönlichkeiten können, also was ist Kompetenz. Aber was ich von dir eben auch mitgenommen habe, war, um diesen Bogen zu machen noch, dass es eben der Mensch sich in den Mittelpunkt stellt, es eine unglaubliche Wissbegier gibt, dass es eben die Neuerungen gibt.
Genau, Medienrevolution.
Medienrevolution.
Auch genau so ein Stichwort.
Vielleicht zwei Wörter zum...
Druck von Büchern mit beweglichen Lettern. Das ist quasi das ist eine Zauberformel, die weltrevolutionäre Ausmaße tatsächlich hat. Dass auf Papier auch nicht so, also nicht renaissanceig, aber noch nicht so alt als Kulturtechnik, Papier in unfassbaren Mengen mit Text bedruckt wird, im Guten wie im Bösen, natürlich in der ganzen Vielfalt.
In News und Fake News,
in News und Fake News,
und Dummheit.
Und in Philosophie und in Aberglauben und quasi, genau. Und quasi in hochliterater Pornografie und in ganz unliterater Pornografie. Und quasi Information wird schneller, wird billiger, also streut sich breiter und, was auch also heute ja wieder auch so ein Ding ist, wird eben auch dezentraler produziert wie vorher. Denn wenn du sagst, du hast jetzt ein trainiertes Skriptorium mit 150 Mönchen, die eingeschworen da sitzen, die können schon auch viele Bücher hervorbringen. Also es gibt ja auch einen Buchmarkt vor dem Buchdruck. Also so ist es jetzt auch wieder nicht. Aber auf der anderen Seite in Rom in den 1470er Jahren, den späten, da druckt eine gute Druckerei, die drucken 5000 Seiten am Tag voll. Also die machen richtig, also die schieben richtig Papier. Genau, da kommen wir sicherlich auch drauf, das wird natürlich dann im konfessionellen Streit, der quasi diesen Streit Nord gegen Süd natürlich in der Zeit auch begleitet, zeigt sich auch, dass da eben, dass man das Ganze unterschiedlich benutzen kann und dass dann, dass es eben nicht nur um Text geht, sondern auch um Bild.
Ja, die Renaissance, ein wirklich großer Stoff, ein großes Thema, ein großes...
Ein edles, weites Feld.
Ja, eine große Welle, die uns überschwappt. Und wie wir die Borgias gewählt haben, also als Stück für die Sommerspiele oder als Thema für die Sommerspiele, war uns zwar bewusst, dass die Borgias gar nicht auf der Charlottenburg in der Ausstellung vorkommen werden, weil man sich wirklich sehr bewusst auch auf, manchmal auf diese nördliche Renaissance etc. hier konzentriert hat. Gleichzeitig wollte ich einen süffigen Stoff. Und dieses Spiel der Macht spielt wahrscheinlich in der Renaissance kaum jemand so stark aus wie die Borgias, zumindest in meinem Wissen.
Ja.
Jetzt hast du über die Borgias gerade geforscht. Du bist gerade, wie ich dich gefragt habe, ob wir diesen Podcast machen, hast du gesagt, unbedingt.
Nee, genau, also quasi, und quasi über Rom und eben über diese Renaissance-Päpste. Das ist mir auch, das ist ja fast wie so ein eigener Beruf, also Renaissance-Papst. Das ist ja wirklich so eine stehende Wendung irgendwie. Und und da sind die Borgia, der erste Borgia-Papst nicht so sehr, aber der zweite, der Alexander der Sechste, ist... der ist sicherlich quasi, das Wappentier, quasi dieses Berufs-Renaissance-Papst.
Aber was versteht dieses Papsttum unter Renaissance? Also haben die überhaupt den Begriff der Renaissance noch mitgedacht? Oder war das schon so inhaliert, dass sie gesagt haben, ihr werdet später mal Renaissance-Papst zu uns sagen, aber ich bin Papst?
Ja, die Renaissance hat sich ja grundsätzlich nicht Renaissance genannt. Also die haben diesen Begriff, dass es wiedergeboren wird, immer wieder in Bezug auf gerade die Literatur, die Beredsamkeit, die Wissenschaften, die Künste verwendet. Aber die wenigsten Epochen haben ja für sich selber einen Epochenbegriff.
Dies war der erste Teil des Gesprächs mit Tobias Roth anlässlich unserer Sommerspiele-Melk-Produktion Die Borgias, Spiel der Macht. In der nächsten Folge spreche ich mit ihm weiter und unter dem Titel Von Männern und Dämonen tauchen wir ein in die Machenschaften und Machtstrukturen der Renaissance, im Speziellen eben anhand der Familie Borgia. Und vieles hört sich dabei an wie ein Krimi. Ein Buchtipp noch. Das Buch Die Welt der Renaissance von Tobias Roth ist übrigens im Galliani Verlag Berlin erschienen und wirklich ein neues Standardwerk.